Lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus dürfen wir zu dir kommen und dir unsere Gedanken sagen, die uns begleiten. Wir möchten dich zuerst loben und preisen, dass wir hier da sein dürfen. Ich danke dir, dass wir auch diesen engen Kontakt zu dir und auch zueinander gewonnen haben. Ich bitte dich jetzt um deine Gegenwart bei der Vormittagsstunde. Öffne unsere Gedanken, gib uns die Ruhe, die innere Ruhe, die wir brauchen, um aufzunehmen, was du uns sagen willst. Wir möchten dich loben, preisen, für alles danken, was du in unserem Leben bewirkst, und möchten dich bitten, dass du unsere Gedanken, unsere Blicke, unsere Worte, unsere Handlungen und unsere Schritte leitest und segnest. Amen.
Sollte jemand unter der Hitze stöhnen, dann denke er an das Wort von Jesus: Der Herr lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich habe mir vorgenommen, über den Psalm 90 heute Morgen mit Ihnen nachzudenken. Ich lese den ganzen Psalm zunächst noch einmal vor. Ich denke, viele von Ihnen werden vielleicht ihn nicht ganz auswendig können, aber viele Verse daraus doch im Sinn haben. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, das ist nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Es ist hier der einzige Psalm vor uns, von dem gesagt wird, dass er von Mose stammt. Wir erinnern uns, Mose, dieser Mann Gottes, wird extra nochmal hier dazu beschrieben, ein besonderer Mann Gottes. Es waren viele Männer Gottes im Volk Israel, aber Mose war nun ein ganz besonderer Mann Gottes, durch den Gott gehandelt hat, durch den er das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, durch den er dem Volk die Gesetze gegeben hat, der Gott von Angesicht sehen durfte, was sonst keiner konnte. Also ein ganz besonderer Mann Gottes. Die Geschichte des Mose teilt sich ja in drei ungefähr gleich große Teile. Er wurde 120 Jahre alt, wird uns berichtet. Und die 120 lässt sich durch drei sehr gut teilen, dreimal 40 Jahre. Die ersten 40 Jahre war er in Ägypten. Und wir kennen diese Geschichte ja, war dann am Hof der Prinzessin, der Tochter des Pharao. Was er da alles gemacht hat, wissen wir natürlich nicht im Einzelnen, aber es sieht doch so aus, als wenn er da auch im Sinne der politischen Unterweisung erzogen worden wäre. Und er war einer von den Edlen im Lande und fuhr wahrscheinlich im Wagen, während alle anderen zu Fuß gehen mussten, und war in der Übung der Waffen, Gebrauch der Waffen geübt und konnte vielleicht andere Sprachen. Das alles ist anzunehmen, weil er dann später auch als Staatsmann sich ja bewährt hat. Und es wird ja von ihm im Hebräerbrief berichtet, dass er dann es vorzog, mit dem Volk Israel zu leiden, statt die Freude da und die Lust zu haben am Hofe. Das war also ein im vordergründigen Sinn schönes Leben, wie das so heute bezeichnet werden würde. Aber es war eben leer, es war noch nicht die Hauptaufgabe seines Lebens. Da kam die Geschichte, wie er den Hebräer erschlug und dann musste er fliehen. Und dann kam er da in die Wüste und hatte noch nicht mal eine eigene Herde, sondern nur die Herde seines Schwiegervaters und trieb die da durch die Wüste, das bisschen Kleinvieh, Ziegen und Schafe und eine jämmerliche Gestalt, wie er da durch die Wüste trottet, mit dem Vieh, was noch nicht mal ihm gehört, verglichen mit dem Luxus, den er früher am Hof gehabt hatte. Das waren die zweiten 40 Jahre seines Lebens. Und als er 80 war, ein Alter, zu dem wir ja schon mit Respekt aufblicken, ich weiß nicht, ob jemand unter uns schon dieses Alter erreicht hat, aber er selber sagt ja, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Er hatte gar nicht damit gerechnet, dass es noch weitergeht. Das ist eben die übliche Lebensspanne, die uns von Gott zugemessen wird. Und hat nicht damit gerechnet, dass ihm Gott noch einmal 40 Jahre dazulegt. Und diese 40 Jahre, das war der Höhepunkt seines Lebens. Nicht im Sinne von äußerem Wohlergehen, sondern in dem Sinne, dass diese Jahre die von Gott erfüllten Jahre waren. Da hat er die Aufgabe wahrgenommen, die Gott für ihn gedacht hat. All das andere, die ersten 40 Jahre, dienten der äußeren Vorbereitung, dass er etwas lernt über Politik und wie man mit den Menschen umgeht und so. Und das ist irgendwie schiefgegangen, da ist nichts draus geworden. Und dann war er 40 Jahre in der Wüste. Und das gehörte auch zur Vorbereitung, weil er da nämlich seinen ganzen Hochmut verlor, weil er plötzlich merkte, wer bin ich denn? Ich kann doch nichts für mein Volk tun, wenn ich schon, so hat er wohl gedacht, als dann Gott ihn berief, wenn ich schon in dieser Situation als Prinz im Hof des Pharao unfähig war, meinem Volk zu helfen, wie sollte ich es jetzt tun, wo ich 40 Jahre durch die Wüste gezogen bin und nichts mehr bin? Und dann kam diese große Phase seines Lebens. Das nur mal so als vorläufiger Hinweis. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auch, wie gestern auch, einfach so diese Verse mal durchgehen und jeden Vers im Einzelnen ein bisschen nachsinnen, weil da eine Unmenge guter Gedanken drin stecken. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Wir haben das in den Psalmen öfter, dass so der erste Vers, abgesehen von diesem Hinweis, wer den Psalm geschrieben hat, wie in diesem Fall also ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes, das ist ja nur eine äußere Angabe. Aber dann kommt dieser erste richtige Vers, dass das so eine Art Überschrift ist über das, was da kommt. In diesem Fall ist das auch so, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Alle Gedanken, die jetzt folgen, alle schwierigen Gedanken, alle tröstlichen Gedanken, also alle Ermahnen und alle Unsicherheit auch, all das steht unter diesem Dach sozusagen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Alles, was wir uns überlegen wollen, alles, was ihn beschäftigt, bewegt, den Mose, das will er in Beziehung setzen zu dieser Wahrheit. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden, Vers 2, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kannte den Psalm 90 natürlich auch schon sehr lange, aber als ich vor einiger Zeit mal in Südamerika war und da mit einem Flug von Lima nach Cusco über die Anden flog und da so von oben so sah, diese Berge, da noch ein Tausender, ein Dreitausender, noch ein Fünftausender, noch ein Viertausender und da geht's wieder eine Schlucht runter und diese gewaltige Landschaft, Wie ist das alles zustande gekommen? Ich habe mich dann gefreut, dass ich nicht damals mit dem Pizarro, der Eroberer, sein musste, der durch diese Gegend zog, zu Fuß. Ich konnte nur drüber fliegen, das war wesentlich bequemer. Aber da kam mir so dieses Wort in den Sinn. Ehe denn die Berge wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, was er der Mose für eine Vorstellung so von der Entstehung der Welt hatte, aber egal, wie er darüber dachte, das ist ja klar, die Berge, wenn er dachte, ehe die Berge wurden, war Gott da. Ja, aber die Berge waren ja nicht das Erste, was wurde, sondern das Erste war, davor war ja noch, musste die Erde überhaupt geschaffen werden, auf der die Berge stehen. Und da kommt ihm in den Sinn, ja, ehe die Berge wurden, aber auch ehe die Erde wurde. Und da kam ihm wahrscheinlich noch in den Sinn, ja, die Erde war vielleicht auch nicht das Erste. Es muss ja das ganze All, die Sternenwelt und das alles, wie auch immer seine Vorstellung von dieser Welt war, das muss ja auch vorher gewesen sein, ehe die Erde wurde. Und so gibt es diese Steigerung, ja. Also ehe die Berge wurden, nein, noch früher war Gott da, ehe die Erde wurde. Nein, noch früher, ehe die Welt geschaffen wurde, warst du Gott da. Von Anfang an, ehe überhaupt irgendetwas war, warst du Gott. Und wenn wir das nun genau lesen, stellen wir fest, er sagt ja gar nicht, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, warst du, sondern da steht, bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wie denn? Beherrscht er die Sprache nicht oder hat das Luther falsch übersetzt oder wie? Ich glaube, es ist hier angedeutet, was wir auch an verschiedenen Stellen sonst in der Bibel lesen und auch hier im Psalm 90 immer wieder finden, an verschiedenen Stellen, wir kommen noch drauf, dass, ich denke, mit prophetischem Blick von Mose erkannt wurde, Gott ist nicht unter diesem Zwang der Zeit, also nicht in diesem Strom der Zeit. Der ist nicht so wie wir Menschen dieser eindimensionalen Zeit ausgeliefert. Uns geht es ja so, wir gehen von der Vergangenheit in die Zukunft und wir können nicht ausweichen. Es gibt, wie Sie alle wissen, im Raum gibt es ja drei Dimensionen, also die Länge und die Breite und die Höhe und so. Und wenn einer so weiter nicht kann, weil da was im Weg ist, da kann er eben dann eine zweite Dimension auswählen. Und wenn es ihm ganz schwierig wird, meinetwegen, wenn eine Straße und eine Eisenbahn sich kreuzen, dann kann man ja noch die dritte Dimension nutzen mit einer Brücke. Man kann also dann ausweichen. Aber in der Zeit kann man das nicht. Die Zeit ist nur eine Dimension. Es geht in eine Richtung. Wir können nur von der Vergangenheit in die Zukunft leben. Alles, was in dieser Welt geschieht, ist dieser eindimensionalen Zeit unterworfen. Und nun wird uns, wenn wir uns ein bisschen in diese Worte hineindenken, deutlich, bei Gott ist das nicht so. Er ist nicht dieser eindimensionalen Zeitrichtung unterworfen. Wie könnte es sonst sein, dass er die Vergangenheit und die Zukunft beherrscht? Wie könnte er uns sagen, was in Zukunft geschieht, wenn er nicht auch in der Zukunft wäre, genauso wie in der Vergangenheit? Wir sprechen ja von dem Allmächtigen und dem Allgegenwärtigen. Gott ist allgegenwärtig. Jeder Ort auf der Welt ist für ihn hier. Aber so wie für ihn jeder Ort hier ist, ist auch jeder Zeitpunkt für ihn jetzt. Er kann in der Vergangenheit sein, er kann in der Zukunft sein. Und darum ist das, was er für uns tut, auch die Erlösung Jesu Christi am Kreuz, für uns jetzt gültig, immer jetzt. Wir können jetzt unterm Kreuz stehen sozusagen, weil seine Erlösungstat zeitlos ist, weil er selber zeitlos ist. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Das klingt so, als wenn er sagen würde, die Menschen waren schon da bei Gott im Himmel und sind auf die Erde gekommen und gehen wieder zurück. Aber so ist das natürlich nicht, dass sie als Persönlichkeiten schon im Himmel, so wie wir jetzt uns gegenseitig sehen, im Himmel gewesen wären, sondern wir sind auf dieser Erde erst geworden, von Gott so geschaffen. Aber als Plan Gottes, als Gedanke Gottes sind wir schon in der Ewigkeit bei ihm gewesen. Darum kann von ihm gesagt werden, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also vor Grundlegung der Welt, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, war natürlich Gott da, aber da auch schon, also vor Grundlegung dieser Welt, hat er uns erwählt. Da hat er einen Plan gehabt mit jedem von uns. Da hat er gewollt, dass wir entstehen und seine Kinder sind. Kommt wieder, Menschenkinder. Dieser hebräische Begriff für Ewigkeit, also bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist auch, da ist unser Denken von der griechischen Philosophie geprägt und nicht so sehr vom hebräischen Denken. Also bei Ewigkeit denken wir an etwas, was einfach unendlich ist. Das geht immer so weiter, immer so weiter. Sie kennen vielleicht diese Geschichte, so eine Parabel, mit der man das früher mal so erklärt hat, also wenn Irgendwo ist ein diamantener Berg und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel geflogen und reibt seinen Schnabel an dem diamantenen Berg. Und wenn der abgeschliffen ist, der Berg, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei, so ähnlich. Ne? Das ist natürlich einfach eine Parabel, die es mal so deutlich machen will. Aber es ist der falsche Gedanke, als wenn das immer nur so gerade weitergeht. Es zieht nur unendlich lange, immer weiter. Das hebräische Denken ist ja anders. Da ist die Ewigkeit ein Äon, etwas, was in sich abgeschlossen ist, was zwar auch weit ist, auch lang ist. Das dauert sehr, sehr lange, aber es bildet einen Kreis, es kehrt wieder zurück. Es ist in sich abgeschlossen. Von Äon zu Äon müsste man eigentlich übersetzen, was hier von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt, damit man da nicht in eine falsche Richtung denkt. Gott hat eine andere Vorstellung von der Zeit als wir. Und so wie diese Äonen irgendwie sich abschließen und einmal zu ihm zurückfinden, so heißt es auch von uns Menschen, kommt wieder, Menschenkinder. Wir sollen zu ihm zurückkehren. Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Das beschreibt natürlich zunächst einmal den Unterschied in der menschlichen Empfindung. Es geht uns ja allen so, dass wir manchmal das Empfinden haben, die Zeit geht unheimlich schnell, ein anderes Mal empfinden wir, sie geht ganz langsam. Als ich vor kurzem mit meiner kleinen Enkelin hier vom Badischen darauf nach Hessen gefahren bin, wo wir wohnen, da habe ich ja schon zwar vorher gesagt, es dauert jetzt 2 Stunden, aber schon nach 10 Minuten fingen sie an, sind wir bald da? Und so, Sie kennen das ja wahrscheinlich. Also das, wenn man sich langweilt, dann dauert es eben furchtbar lange. Und wenn etwas ungeheuer spannend ist und interessant und so, dann ist es schnell vorbei. Aber hier geht es nicht nur um den Unterschied in der Empfindung. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Wir wissen, dass im Petrus das ganz anders gesagt wird. 2. Petrus 3, wenn es jemand sich notieren will. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also das Gegenteil stimmt auch. Ich denke, damit soll uns deutlich gemacht werden, ein Tag ist vor ihm wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn 1000 Jahre für uns vergangen sind, eine unendlich lange Zeit, die wir gar nicht überblicken können. Ich bin so ein bisschen an Geschichte interessiert und präge mir manchmal so ein, was so für Könige dann und dann regiert haben und so, aber deswegen habe ich noch lange nicht einen Überblick über 1000 Jahre. Wir wissen gar nicht, was da alles drin liegt. Aber Gott hat den Überblick über 1000 Jahre, das soll damit gesagt werden, wie über einen Tag. Er sieht das alles mit einem Blick. Und umgekehrt auch, was für uns ein Tag ist, was schnell vergangen ist und was wir auch gar nicht so beachten, das nimmt er unter die Lupe sozusagen wie 1000 Jahre, wie jeden einzelnen Tag, wie jede einzelne Minute eines Tages innerhalb von 1000 Jahren, wo alles im Einzelnen passiert und alles unter Kontrolle gehalten wird, so kann er jeden einzelnen Tag mit jeder Sekunde unter Kontrolle halten. Ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, und dann Vers 5, du lässest sie dahinfahren wie ein Strom. Das erinnert nochmal an das, was ich eben versucht habe, deutlich zu machen. Mit diesem Strom der Zeit, nicht wahr? Manchmal ist es mit unserer, oder wir können es uns so vorstellen, als wenn wir die Zeit erleben, wie wenn man in einem Boot sitzt und von einem Strom auf dem Rhein meinetwegen dahin treibt. Wir können nicht schneller gehen, wenn wir keinen Ruder haben und keinen Motor oder so etwas. Wir lassen uns einfach treiben. Wir treiben mit der Zeit immer weiter, so wie wir im Boot mit einem Strom oder einem Floß oder so immer nur weiter treiben und können nicht vor und nicht zurück. Gott aber ist außerhalb dieses Stroms. Wir können uns vorstellen in diesem Bild, dass er am Ufer steht und kann vorlaufen und da irgendwo unten am Strom auf uns warten, bis wir da hinkommen. Oder kann auch wieder zurückgehen. Gott ist also nicht diesem Strom der Zeit unterworfen, dem wir unterworfen sind. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Es sind im Grunde genommen 3 Bilder, die hier gebraucht werden, um unsere Lebensjahre zu beschreiben. Der Strom und der Schlaf und das Gras. Und man kann das so verstehen, dass in jedem dieser drei Bilder ein anderer Akzent gesetzt wird. Der Strom, das ist, was ich eben erklärte, wir schwimmen dahin und können diesen Strom der Zeit nicht verlassen. Gott aber ist außerhalb dieses Stroms der Zeit. Also sind wir ein Schlaf. Ich denke, damit wird darauf hingewiesen, dass wir unser Leben so ein bisschen verschlafen, ja, dass wir uns oft gar nicht richtig bewusst werden, was darin geschieht. Dass wir, jeder von uns, der schon ein bisschen älter ist, wird das so empfinden, ja Mensch, was ist denn eigentlich gewesen? Es ist so schnell vorbei. Und das wird nochmal betont durch das dritte Bild, wie ein Gras, das wird dann ausführlich geschildert, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das ist ja ein Bild, das an anderen Stellen der Bibel auch immer wieder auftaucht, was die Vergänglichkeit des Lebens deutlich macht. Wir sind wie ein Gras, wie eine Blume, die Großes verspricht, die wunderbar aufblüht und frisch und zukunftsträchtig erscheint und nach kurzer Zeit, was ja im Orient bei dieser Hitze noch schlimmer ist als bei uns, ist alles verdorrt und alles wieder vorbei. So ist unser Leben. Und warum ist das so? Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Das muss man ein bisschen erklären, diese Verbindung zwischen dem Zorn Gottes und unserer Vergänglichkeit, unserer Sterblichkeit, bezieht sich nicht auf jede einzelne Person. Also das ist ein Irrtum, der bei manchen Menschen leider schon zu tragischen Gefühlen, zu Schwermut vielleicht sogar geführt hat. Ich bin von Gott verworfen, ich bin darum krank oder ich habe darum so viel Leid oder so viel Ärger mit meiner Familie oder was weiß auch ich, weil ich gesündigt habe. Und darum muss ich auch sterben. Wir müssen alle sterben, wir haben alle gesündigt. Aber dieses Wort bezieht sich nicht auf einzelne Lebensschicksale, sondern grundsätzlich auf die Menschheit. Gottes Zorn ist über den Menschen, seit Adam sich von Gott gelöst hat, sich entschieden hat, ohne ihn zu leben. Und wir alle mit ihm. Wir alle sind davon belastet, wir sind seine Erben, seine Kinder. Und darum ist der Zorn Gottes über uns allen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Also nicht jeder Einzelne wird bestraft für eine Sünde, die er getan hat und deswegen muss er sterben. Er muss immer sterben. Auch der edelste Mensch, der meint, er hätte keine Sünde getan, das gibt es natürlich gar nicht, auch der muss sterben. Über allen liegt dieser Fluch des Zornes Gottes. Aber wenn wir den nächsten Vers dann lesen, unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht, hilft uns das doch zu erkennen, dass es nicht nur um diese Erbsünde geht oder so, oder um das Grundsätzliche, sondern dass es auch ganz persönlich um unsere Sünde geht, um unsere Schuld. Unsere Missetaten stellst du vor dich. Was ich getan habe, das sieht Gott. Alles, was ich getan habe, sieht er. Unsere unerkannte Sünde, also das, was ich gar nicht bemerkt habe, oder wo ich vielleicht auch ganz gerne mal drüber hinwegsehe, was ich gar nicht so genau wissen will, weil ich mich dessen schäme, all das stellst du ins Licht vor deinem Angesicht. Ins Licht vor deinem Angesicht. Ich stelle mir das vor, wie so, nicht wahr, wenn so etwas zum Sezieren oder so zur Operation ein Mensch auf den OP-Tisch kommt und die OP-Lampe leuchtet da drauf, genau auf diese problematische Stelle und da muss jetzt gearbeitet werden, das muss herausgenommen werden oder da muss dran gehandelt werden. So leuchtet er mit dem Licht vor seinem Angesicht auf unsere Schuld. Darum fahren all unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Mit dem Geschwätz ist sicher gemeint, dass unser Leben eben kein Gespräch ist, auch kein Gespräch mit ihm. Etwas, was wertvoll ist, ein Gespräch hilft uns weiter, ein Gespräch bereichert uns, ein Gespräch kann uns korrigieren, kann uns aufmuntern, ein Gespräch ist etwas Sinnvolles, etwas Gutes, ein Geschwätz ist etwas Oberflächliches. so wie mit dem Nachbarn über den Gartenzaun, hallo, schönes Wetter heute und so, das wusste der schon selber, braucht mir gar nicht zu sagen. Aber es ist eigentlich sinnlos, aber man sagt das nur halt so, das ist ein Geschwätz. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz, sinnlos, ohne dass etwas dabei herauskommt. Nicht wie ein Gespräch, nicht wie etwas, was Wirkung hat, positive Wirkung für uns selber oder für andere, was unsere Beziehung zu Gott verbessert, sondern wie ein Geschwätz. Und das ist, denke ich, nicht eine Strafe Gottes, dass er sagt, na gut, wenn ihr mich verlassen habt, wenn ihr Sünder seid, dann will ich mit euch nichts zu tun haben, weg mit euch, zur Strafe wird euer Leben sinnlos wie ein Geschwätz. Es ist nicht eine Strafe in diesem Sinn, dass Gott das bewusst täte, sondern es ist einfach die logische Folge. Wenn wir den Kontakt mit Gott nicht pflegen, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, nicht auf ihn hören, nicht von ihm her unser Leben füllen lassen, dann ist es eben leer. Das muss nicht absichtlich mit Absicht irgendwie so erst herbeigeführt werden. Es ist so, unser Leben ist ein Geschwätz, wenn wir nicht das Gespräch mit Gott aufnehmen. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Das mit der vergeblichen Mühe ist die neuere Übersetzung, Luther hat das noch anders gesagt. Also 70 und wenn es hochkommt 80 Jahre, das ist der Gedanke von Mose gewesen und nach der Beobachtung unter seinen Mitmenschen. Und wahrscheinlich hat er gedacht, das wird mir dann auch so gehen. Da hat er sich geirrt, es ging bei ihm dann doch noch länger. Aber es ist eine Ausnahme gewesen und wir wissen ja alle, dass das so üblich ist, dass die Menschen selten über 100 Jahre alt werden. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, dass er uns vorgibt, wie alt wir wahrscheinlich werden, sondern er will damit die Betonung legen auf diese Tatsache, was daran köstlich scheint, egal wie lange wir gelebt haben, was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Also vergebliche Mühe, so ähnlich wie das Geschwätz, nicht wahr? Es ist sinnlos, es ist nicht viel dabei herausgekommen. Vergebliche Mühe. Wie schlimm, wenn, früher gab es das manchmal so in den Todesanzeigen, wenn es dann heißt, von einem Menschen nur Arbeit war sein Leben. Nicht wahr? Damit glaubt man, dem Menschen Ehre anzutun, wenn man sagt, sein Leben war nur Arbeit, er war so immer fleißig und so. Aber ist das nicht etwas Erbärmliches, wenn man von einem Menschen sagen kann, nur Arbeit war sein Leben? Es ist eine vergebliche Mühe. Natürlich, irgendwas kommt dabei raus. Vielleicht hat einer mit viel Mühe sein Häuschen gebaut und so. Und wenn er gestorben ist, steht das Haus immer noch, kann er es den Kindern vererben. Aber was ist das? Was ist das? Es ist doch nichts, was wirklich Wert hat angesichts der Ewigkeit. Was daran köstlich scheint, was wir für so wichtig halten, was uns so ungeheuer bedeutungsvoll ist, das ist doch angesichts der Ewigkeit nur vergebliche Mühe. Ist doch nichts wert. Vers 11. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Wir wissen es ja alle. Wir wissen es doch alle, dass wir sterben müssen und denken oft überhaupt nicht dran. Nehmen wir das noch ernst, diese Wahrheit, die wir doch alle wissen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und was tun wir mit dieser Erkenntnis? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, wenn wir das bedenken und wenn wir klug werden. Was heißt das, diese Klugheit? Was bedeutet das? Es hat ja früher so in dem Menschwesen diese Bewegung gegeben, dass man immer ans Sterben denken sollte, Memento Mori. Es gab sogar so Mönche, die, um sich immer wieder an den Tod zu erinnern, statt nachts im Bett dann in einem Sarg geschlafen haben und so. Also tut mir leid, der Gedanke schon, das Kreuzweh, wenn ich daran denke. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass man aufs, gut, wer das meint, das wäre richtig, dann will ich es ihm auch nicht bestreiten, aber das ist ja nicht letzten Endes gemeint, sondern dass wir wissen, wie sollen wir denn unser Leben gestalten, bis wir sterben, bis dieser Augenblick kommt. Wie sollen wir dieses Leben gestalten, damit es dann in der richtigen Weise weitergeht? Damit wir dann am Ende nicht zurückblicken und sagen, es ist alles nur vergebliche Mühe gewesen. Wir haben unsere Jahre zugebracht wie ein Geschwätz, statt wie ein Gespräch. Wie können wir denn diesem Leben bis zu diesem letzten Punkt Wert beimessen? Wie können wir denn etwas daraus machen aus diesem Leben? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich denke, dieses Klugwerden bedeutet auch, dass wir einen Blick für die Ewigkeit bekommen, dass wir uns das bewusst machen, immer wieder, es ist ja mit diesem Leben nicht aus, es geht ja weiter. Etwas ganz Neues, etwas Großartiges und Schönes auch wartet auf uns, wenn wir uns darauf eingestellt haben. Mose wusste natürlich jetzt nichts von Jesus und seiner Erlösung, von seiner Auferstehung. Sie stellen das überhaupt fest, dass im Alten Testament die Vorstellung von einer Auferstehung der Toten nur sehr vorsichtig angedeutet wird. In älteren Büchern steht da manchmal nur, er wurde versammelt zu seinen Vätern, Punkt, was auch immer das heißt. Und wir haben das gestern im anderen Psalm gelesen, die im Staub oder die in die Grube fahren oder so, die zum Staub hinabfahren. Also von der Auferstehung ist da noch wenig Erkenntnis. Erst später, in späteren Büchern, etwa bei Daniel, kommt das langsam, dass diese Erkenntnis wächst. Gott hat ja mehr mit uns vor. Nach diesem Geschwätz unseres Lebens kommt etwas ganz Großes, etwas ganz anderes. Aber der Durchbruch und der Erkenntnis kommt ja erst mit Jesus, der vom Tod auferstanden ist, der natürlich vorher, als er schon auf der Erde als Mensch lebte, das gesagt hat von der Auferstehung. Es gab damals diesen Streit zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern. Die Pharisäern glaubten an die Auferstehung und die Sadduzäer nicht. Sie kennen diese Geschichte, wo die Sadduzäer Jesus mal eine Falle stellen wollten, die Frage von dem Mann, der immer die Schwägerin da heiratete und so. Und 7 Mann haben sie der Reihe nach geheiratet. Und so, die wollten das also lächerlich machen. Es gibt dieses Leben nach dem Tod nicht. Aber Jesus sagt ihnen, es gibt es doch, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Also Gott hat noch viel Größeres vor, als was ihr euch vorstellen könnt. Mose also wusste davon noch nicht viel, von der Auferstehung. Aber es ist trotzdem so, dass Gott ihm das zuteil werden ließ. Wir kennen diese Geschichte, wie Jesus auf dem Berg Tabor war und dann die 3 Jünger, seine Lieblingsjünger bei sich hatte und sie dann diese Gestalten sahen, Mose und Elia und Jesus, und er wollte ihnen Hütten bauen, 3 Hütten. Also Mose als Vertreter des Gesetzes und Elia als Vertreter des Prophetentums und dann Jesus, die sollten zusammen da wohnen, so war es die Vorstellung von Petrus. Aber es wird deutlich in dem, was in so einer Art Vision ihm da deutlich wird, der Mose hat auch sein ewiges Leben. Nicht, weil er davon nichts wusste, dass er dann ewig gestorben und tot wäre, sondern er hat eben auch das ewige Leben. Gott lässt nur in die Grube fahren oder zum Staube fahren. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade. Bis hier war das also so eine große Sicht der Dinge, ein Blick auf die Ewigkeit, auf den, der schon vor der Entstehung der Berge und der Erde und der Welt da war, auch vor uns da war und uns erwählt hat, der alles in der Hand hat, der will, dass unser kleines bisschen Leben, 70, 80 Jahre, vielleicht noch ein bisschen mehr, dass das nicht nur wie ein Geschwätz verrinnt und vergessen ist, sondern wir uns Ewigkeit schenken, dieser große Blick in die Weite. Aber nun scheint es so, als wenn der Mose sich besinnt, er will nicht nur an diese großen Dinge denken und sich in etwas hineinversetzen, in Gedanken, was natürlich ganz groß und ganz wichtig ist, sondern er will auch ganz konkret in dieser Welt seine Aufgabe erfüllen, so wie es dann auch tatsächlich war, wo er das Volk aus Ägypten führen musste und mit vielen täglichen Plagen sich darum ärgern musste, dass die einen gerne wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück wollten und dass sie kein Wasser hatten und was alles da für Probleme entstanden und die meuterten und es war ihnen zu heiß oder zu dürre oder was weiß ich, zu trocken. Immer diesen Ärger, Kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Erbarme dich auch über diese Dinge dieses ganz konkreten Lebens in dieser Welt. Wir wissen nicht, was alles die Probleme waren, die er denkt, aber das ist vielleicht ganz gut so manchmal, dass uns die Probleme nicht so ganz konkret geschildert werden, weil wir dann uns mit unseren Problemen hineinversetzen können in die Lage dieser Menschen damals. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, Vers 14, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Finde ich einen schönen Ausdruck auch, fülle uns mit deiner Gnade. Gieße die Gnade hinein in uns, fülle uns damit, dass wir voll werden von Gnade. Ich erinnere mich, dass einmal unser theologischer Lehrer mal das uns erklärt hat, in Römer 5, dieser Satz, der bei Luther so heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Er hat gesagt, man müsse das eigentlich von der Grammatik her sagen, ist ausgegossen in unserem Herzen. Also, das ist natürlich im Prinzip kein wesentlicher Unterschied, aber es macht deutlich, es wird nicht nur sozusagen in unsere Herzen von oben her hineingegossen, sondern in unserem Herzen, also als wenn sie schon drin wäre und verteilt wird, in unserem Herzen die Liebe Gottes. So ähnlich mit der Gnade auch. Fülle uns mit deiner Gnade, dass die Gnade uns ganz ausfüllt in jeden Winkel unseres Herzens, unseres Wesens, unseres Gemütes ihre Auswirkung hat. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und dann Vers 15, erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Er wird ja wohl nicht vergessen haben, wie das Unglück zustande kommt, nicht wahr? Vers 7 und 8 und so, das macht deinen Zorn, dass wir so vergehen, dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Unsere unerkannte Sünde, die betrachtest du ganz präzise und ganz genau. Und manchmal willst du uns durch das Unglück daran erinnern und mit der Nase drauf stoßen. Da liegt unser Problem, dass wir es beseitigen können, dass wir durch seine Gnade, die wir dann erbitten dürfen, frei werden von den Folgen all unserer Schuld, unserer Sünde und auch von dem Unglück. 16. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Also er appelliert an die Macht Gottes, appelliert auch an die Ehre Gottes, zeige deine Herrlichkeit. Es ist zu unserem Heil, zu unserem Gewinn, wenn du uns hilfst, aber es ist auch zu deiner Ehre, wenn du uns hilfst. Deine Herrlichkeit wird groß. Die Menschen sollen staunen, was du alles kannst und dass du auf unser Gebet hinhörst und uns zurechtbringst. Ja, und dann der Vers 17, der letzte Vers, da bin ich also immer ganz erstaunt, wie der da so reinpasst. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Da hat er also die ganze Zeit über der Mose, über diese gewaltigen Wahrheiten von Gottes Ewigkeit nachgedacht. Da ist von Äonen die Rede. Da ist von der Erschaffung der Welt mit den ungeheuren Kräften die Rede, von den gewaltigen Ausmaßen, die kannte Mose ja noch gar nicht alle, aber wir wissen das alles, von den unvorstellbaren Millionen von Lichtjahren, von all dem ist da die Rede, oder zumindest ist es angedeutet, und von der Ewigkeit, die uns zuteil werden soll, ganz große, gewaltige Dinge. Und auf einmal redet er von unseren Händen, vom Werk unserer Hände, also von ganz alltäglichen Sachen, wie die Hausfrau ihr Geschirr spült und wie der Mann seine Pfeile oder seine Säge benutzt oder auf seinem Computer tippt und so. Das Werk unserer Hände. Ganz, ganz schlicht das Werk unserer Hände. Ja, Gott soll das Werk unserer Hände segnen. Die Hände, die auch ein Wunder Gottes sind, die uns Gott ja gegeben hat, damit wir unser tägliches Werk damit vollbringen können. Und wenn einer eben sehr schnell auf dem Computer schreibt oder ganz geschickt nähen kann, um was von den Frauen zu sagen oder so, oder wenn, wie gestern gesehen haben, einer die Tasten da am Klavier so geschickt bedient und weiß genau, was er wann wo drücken muss und so. Bach hat ja mal gesagt, also ist gar nicht so schwierig, Klavier zu spielen, man muss nur zum richtigen Zeitpunkt die richtige Taste drücken. Also das sind ja die Hände, die Gott uns auch gegeben hat. Und das ist nicht etwas Geringes, sondern also angesichts dieser großen Dinge, wo wir von der Ewigkeit reden und von den Äonen, die uns geöffnet werden, ist das ja nichts Geringes, dass wir auch die ganz kleinen Dinge unseres Alltags, unsere Hände ihm anbefehlen. Das gehört alles zusammen, bis in die kleinsten Dinge. Der, der, die Atome und die Moleküle und das alles geschaffen hat, die Elektronen und die Strings und was man heute so kennt in der Physik, nicht wahr? Und die Amöben und die Bakterien und die Viren, der wird ja wohl auch sich um unsere Hände kümmern und unser alltägliches Werk. Wir wollen unser Werk, das Werk unserer Hände, natürlich das Werk unserer Köpfe und die Beine und so weiter, ihm anbefehlen. Ja, Gott möge das Werk unserer Hände fördern und segnen, aber auch unsere Ewigkeit in seine Hand nehmen, dass wir einmal bei ihm sein können. Amen.
Vater im Himmel, danke für diese Worte, danke für den Einblick in das Leben, wie viel Werte wir in unserem Leben gebildet haben, was sie alles vor dir gelten und was du daraus machen möchtest. Wir sind uns bewusst unserer Nichtigkeit und wir wissen, dass unsere Werke sind tatsächlich wie ein Stroh. Aber wir hoffen auf deine Gnade, die sich ergießen soll, voll in unserem Herzen und dass wir mit dieser Gnade auch dein Ziel, deine Nähe wieder erreichen dürfen. Ich danke dir für diese Hoffnung, die wir haben, in der wir oder unter der wir uns hier immer versammeln. Segne uns und behüte uns. Im Namen Jesu. Amen.